Detektor FM. Zurück zum Thema.
In der Computer- und Online-Branche kommt nach einem sagenhaften Aufstieg oft der Fall. Google wird schon lange nicht mehr als sympathisches Startup wahrgenommen, sondern ist als Datenkrake verschrien. Apple gilt bei vielen schon als das neue Microsoft und auch das soziale Netzwerk Facebook steht zunehmend in der Kritik von Datenschützern und Nutzern. Felix Hügel gibt einen Überblick über die Proteste gegen Facebook und mögliche Alternativen, die dem Platzhirsch unter den sozialen Netzwerken den Rang ablaufen wollen.
Es soll ein digitaler Warnschuss werden und dafür verwenden die Macher der Plattform facebookprotest.com auch eine militärische Sprache. Alle 400 Millionen Nutzer sollen sich einen ganzen Tag lang nicht bei Facebook einloggen und zwar nicht an irgendeinem Tag, sondern am 6. Juni, dem D-Day, an dem vor 66 Jahren die Invasion der Alliierten in der Normandie begann. Wenn sich genügend Menschen an dem Protest beteiligen, sind die Macher überzeugt, würden Facebook Einnahmen in Millionenhöhe entgehen. Etwas weiter geht die Seite quitfacebookday.com. Möglichst viele Nutzer sollen zusammenkommen, um am 31. Mai gemeinsam das soziale Netzwerk zu verlassen. Die Ausstiegsdrohung ist nicht neu. Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner sorgte im April für Aufsehen, als sie in einem offenen Brief an Facebook-Gründer Mark Zuckerberg drohte, ihren Facebook-Account zu löschen. Privates müsse privat bleiben, schrieb Aigner in dem Brief, der sich dagegen richtete, dass Facebook Nutzerdaten an andere Webseitenbetreiber weitergeben wolle. Das Image von Facebook hat in den vergangenen Wochen und Monaten enorm gelitten. Wie viele es genau sind, ist unklar, doch einige Nutzer fühlen sich nach den zahlreichen Änderungen der Privatsphäre-Einstellung unwohl. Und sie äußern das auch in Blogs, auf Twitter und bei Facebook selbst. Von diesem Unbehagen könnten vielleicht bald einige neue soziale Netzwerke profitieren, die gerade entwickelt werden. Sie heißen Safebook, NoSwap oder One Social Web. Und sie vereint eines. Nicht mehr auf einer großen Plattform wie bei Facebook sollen die Daten gebündelt werden. Sie sollen in Zukunft dezentral verteilt sein und die Nutzer sollen Herr über ihre eigenen Daten bleiben. Die meiste Aufmerksamkeit hat das geplante Netzwerk Diaspora bekommen. Den Gründern, 4 Studenten aus New York, ist es gelungen, innerhalb weniger Tage im Netz über $170.000 zu sammeln, um ihre Vision umzusetzen. Ein den Datenschutz berücksichtigendes Open-Source-Social-Network mit voller Nutzerkontrolle.
Über die Fehler von Facebook und die Chancen von Diaspora wollen wir jetzt mit Martin Weigert sprechen. Er ist Autor für das Blog netzwertig.com und hat dort gestern einen Artikel über die neu geplanten sozialen Netzwerke geschrieben. Hallo, Herr Weigert.
Hallo.
Ja, Diaspora soll im Sommer online gehen. Hat das Netzwerk tatsächlich eine Chance, zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten von Facebook zu werden?
Schwierig zu sagen. Momentan gibt es ja angeblich immerhin einen Prototyp oder auch lediglich einen Prototyp. Das heißt, momentan kann man gar nicht beurteilen, wie sich das entwickeln wird, ob die 4 Studenten, die das da jetzt vorantreiben wollen, am Ende wirklich Geduld haben und hartnäckig genug sind, das Projekt abzuschließen. Zumindest haben sie jetzt viele Spendengelder bekommen, was, denke ich, ein guter Ansporn für sie ist und gleichzeitig zeigt, dass es wirklich eine Nachfrage nach so einem Dienst gibt.
Wie funktioniert denn das System? Wie funktioniert Diaspora? Können Sie das unseren Hörern mal ein bisschen verbildlichen?
Also wenn man sich vorstellt, wie das bei Facebook beispielsweise abläuft oder auch bei StudiVZ, da sind sehr viele zentrale Server zwischengeschaltet zwischen den einzelnen Nutzern und jede Aktion, jede Nachricht, die innerhalb des Netzwerks geschrieben wird, jedes Status-Update läuft über diese zentralen Server. Und das bedeutet, dass der Anbieter, der die Kontrolle über diese Server hat, bestimmt, wie kommuniziert wird, was hin und her geschickt wird und auch eingreifen kann, ja, einfach die volle Kontrolle darüber hat. Und Diaspora als dezentrales Netzwerk hat den Ansatz, dass diese Server in der Mitte, dass die wegfallen, dass die also nicht existieren, sondern dass die Rechner der Nutzer direkt miteinander kommunizieren. Und das läuft also über ein Peer-to-Peer-Verfahren, kann man sagen, bei dem jeder Nutzer einen eigenen Server einrichten muss, entweder auf seinem Heimcomputer oder aber er nutzt dafür einen externen Anbieter, bei dem er diesen Server laufen lässt. Und das ermöglicht dann die direkte Kommunikation von Server zu Server ohne diesen Mittler.
Sie sprechen es an, die Nutzer müssen auf ihrem Rechner den sogenannten Seed, also einen kleinen Server, laufen lassen. Ist das nicht ein bisschen zu kompliziert für den durchschnittlichen Facebook-Nutzer?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ich denke, 98% der Internetnutzer möchten es so einfach wie möglich. Eigentlich jeder, außer die, die Spaß dran haben, herumzuexperimentieren und den ganzen Tag eben neue Lösungen auszuprobieren. Aber der Großteil möchte es einfach wie möglich und das ist sicher die allergrößte Herausforderung. Sobald es zu kompliziert wird und zu kompliziert heißt, schwieriger als einfach nur auf einen Button zu klicken, anmelden, dann denke ich, verliert man einen Großteil oder zumindest einen signifikanten Teil potenzieller Anwender und dann ist das Projekt eigentlich schon gefährdet. Das heißt, die Herausforderung besteht wirklich darin, das Ganze so einfach zu machen wie möglich, sodass es also sich anfühlt wie ein zentrales soziales Netzwerk, aber in Wirklichkeit keins ist. Ob das dann am Ende überhaupt geht, wird man sehen.
Aber man kann sich vorstellen, dass das die Macher von Diaspora auf dem Schirm haben, oder?
Ja, also ich denke schon. Ich habe, wenn man sich so ein bisschen auf der Seite umschaut und einfach mal liest, wie sie sich das alles vorgestellt haben, dann entsteht schon der Eindruck, dass sie sich bewusst darüber sind, dass es auch für nicht technisch versierte Anwender ja einsetzbar sein soll. Ich gehe also davon aus, sie sind sich der Problematik bewusst, aber das heißt ja noch nicht, dass sie am Ende dann wirklich eine gute Lösung finden.
Es gibt ja noch einige andere Konkurrenten zu Diaspora, Safebook oder One Social Web zum Beispiel. Wie unterscheiden die sich denn?
Also ich denke, das ist schwierig zu sagen, wo jetzt die exakten Unterschiede liegen, einfach weil sich diese Projekte alle noch in der Entwicklungsphase befinden. Und denke momentan, die haben alle den gleichen Ansatz, nämlich dieses dezentrale Netzwerk ohne die Server, die dazwischen geschaltet sind. Dann gibt es sicher verschiedene Details, an denen Unterschiede zu finden sind. Aber da wir hier, wie gesagt, über eigentlich theoretische Konstrukte sprechen, die vielleicht auf irgendwelchen Testrechnern schon laufen, aber die sonst noch niemand zu Gesicht bekommen hat, ist es schwierig, jetzt hier zu urteilen und Unterschiede zu erkennen.
Hm. Nun haben wir es vorhin im Einspieler gehört, Facebook ist in letzter Zeit zunehmend in die Kritik geraten. Ist dieses Facebook-Bashing, sage ich mal, einfach nur in Mode oder hat Facebook wirklich was Entscheidendes falsch gemacht?
Also natürlich gibt es ja dieses Phänomen, dass wenn ein Dienst, ein Unternehmen, ein Produkt zu groß wird, dass sich dann immer mehr Kritiker finden. Insofern ist es sicher etwas, was man bei vielen ja einfach im Alltag immer wieder erkennt. Und deswegen liegt natürlich der Schluss nahe zu sagen, gut, das ist sicher bei Facebook einfach nur so, dass es jetzt zu groß wird und da kommen jetzt die üblichen Kritiker. Persönlich glaube ich, dass es nicht das ist, sondern dass tatsächlich Facebook einige Fehler begangen hat, die zumindest in meinen Augen Fehler sind. Man muss auch so sagen, dass Facebook weiter wächst wie verrückt und da in keiner Weise jetzt die Zurückhaltung bei Neunutzern sieht. Insofern, was aus meiner Sicht ein Fehler ist, ist eventuell aus Sicht von Facebook und von Mark Zuckerberg ja der richtige Ansatz. Aber ich denke, Facebook hat durch den Wandel von einer geschlossenen Plattform, auf der Nutzer miteinander kommuniziert haben, hin zu einem eher öffentlichen Netzwerk, auf dem man so viel wie möglich von sich öffentlich publiziert, einen strategischen Fehler gemacht, der sich rächen könnte. Für mich persönlich ist es einfach nicht der Grund, warum ich bei Facebook bin und deswegen habe ich in letzter Zeit auch so ein bisschen eine kritische Haltung zu Facebook entwickelt.
Wieso versucht nun Facebook, die Profile der Nutzer stärker öffentlich sichtbar zu machen? Was ist da der Anreiz?
Also letztlich geht es darum, dass man dadurch leichter Werbekunden gewinnen kann, dass man einfach, je mehr Dinge transparent sind, je mehr Dinge öffentlich verfügbar sind, auf desto mehr Informationen dürfen dann auch Werbekunden zugreifen und diese nutzen für gezielte Kampagnen. Also Facebook möchte ein bisschen auch wie Twitter werden. Twitter hat ja von vornherein diesen öffentlichen Ansatz gehabt, ist eigentlich viel kleiner als Facebook und trotzdem hat sich Facebook irgendwie bedroht gefühlt durch Twitter und daher vor ungefähr einem Jahr oder etwas länger so den ersten Schritt in Richtung öffentlichen Ansatz gemacht. Und ich denke einfach, dass um viel Geld zu verdienen und irgendwovon muss ja Facebook auch leben und die sind jetzt so gerade über dem Break-Even, also quasi gerade in die Gewinnzone gekommen, in einigen von Monat zu Monat, das ist unterschiedlich. Insofern hat Facebook einfach dann ein Bestreben, attraktiv zu werden für Werbekunden, für Partner und das glaubt Facebook besser dadurch erreichen zu können, so öffentlich wie möglich zu sein und nicht so geschlossen.
Aber gleichzeitig merken ja sicherlich auch die Nutzer diese Öffentlichmachung ihrer eigenen Daten. Gräbt sich Facebook damit nicht vielleicht auch ein eigenes Grab?
Vielleicht. Also die Frage ist erstens, ob Nutzer wirklich es merken oder ob es eben nur die paar sind, die sich aktiv mit der Thematik beschäftigen, darüber twittern, darüber bloggen. Facebook war ja bisher nicht wirklich so transparent und sehr verwirrende Datenschutzeinstellungen. Kann also immer sein, dass irgendwas übersehen hat, was öffentlich ist, wovon man eigentlich nichts wusste. Und insofern weiß ich nicht, ob sich alle Nutzer darüber bewusst sind. Und dann ist auch die Frage, ob es alle stört. Also ich sag mal so, ich bin an und für sich auch dafür, dass man Dinge öffentlich publiziert, aber ich möchte das eben von vornherein ich möchte mich eben von vornherein darauf einstellen können. Das war bei Facebook nicht. Aber es gibt viele Nutzer, die jetzt erst zu Facebook kommen, die also von vornherein wissen, worauf sie sich einlassen. Und insofern bin ich noch unschlüssig, ob es tatsächlich so sein wird, dass jetzt ein großer Teil der Nutzer protestieren wird oder ob sich einfach die meisten damit abfinden werden. Das, denke ich, wird man sehen in den nächsten Wochen, Monaten.
Und so Ihre persönliche Einschätzung, wie wird sich die Social-Network-Landschaft mittelfristig weiterentwickeln?
Also momentan sieht alles danach aus, als wenn Facebook weiter enorm wachsen wird. Die sind kurz vor dem Erreichen der Marke von 500 Millionen aktiven Nutzern. Das ist bisher außerhalb von China einmalig. Ich glaube, da gibt es ein soziales Netzwerk, was größer ist als Facebook. Aber ansonsten ist es einmalig und denke tatsächlich, dass Facebook weiter wachsen wird und weiter der dominierende Anbieter sein wird. Und dann, wenn Diaspora oder ähnliche dezentrale Alternativen tatsächlich funktionsfähig sind, dann muss man einfach mal gucken, inwieweit sich eine anfänglich kleine, aber aktive Gruppe findet, die diese Dienste nutzt und dann eventuell auch den einen oder anderen Facebook-User überreden kann, es doch auch mal auszuprobieren. Und das wäre dann eventuell der Anfang einer neuen Zeit, würde ich sagen.
Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie persönlich schon gewechselt?
Nee, also ich habe mehrmals drüber nachgedacht, aber es ist tatsächlich so, dass viele meiner Freunde nur bei Facebook sind und ich einfach tatsächlich Schwierigkeiten hätte, dann mit denen in Kontakt zu bleiben. Natürlich könnte ich sie anrufen, natürlich könnte ich E-Mails schicken, aber jeder, der Facebook nutzt, weiß, dass das nochmal eine andere Art der Kommunikation ist. Man muss nicht mit jedem ständig in Kontakt bleiben, aber durch Facebook sieht man eben dennoch, man sieht, was bei den Freunden und Bekannten passiert. Und wenn man sich das nächste Mal dann auf ein Bier oder einen Kaffee trifft, dann hat man viel zu reden. Und das ist einfach was sonst fehlen würde, weil es eben einfach aktuell keine Alternative zu Facebook gibt. Und das ist auch der Grund, warum ich, obwohl mir danach ist, ich diesen Schritt momentan noch nicht gehen kann und mich bei Facebook ganz abmelden werde.
Ist dann die Angst, etwas zu verpassen, dann noch ein bisschen zu groß?
Ja, oder einfach der Spaß, denn es macht auch einfach Spaß.
Sagt Martin Weigert, er ist Autor für das Blog netzwertig.com und hat dort gestern einen Artikel über die neu geplanten sozialen Netzwerke geschrieben. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, bitte.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.